Hallihallöchen, hier ist die Flimmerstunde. Heute wieder mit mir Julia und Studiogast Franzi. Hallo Franzi.
Hallo.
Wir haben uns ja schon in den vergangenen zwei Folgen mit dem Thema Märchen beschäftigt, Märchenfilme, und wussten noch nicht so richtig, welcher es heute werden wird. Ich kann es euch verraten, es ist ein sehr unbekannter Film geworden. Er heißt The Fall. Der Regisseur dazu ist Tarsem Singh, ein indisch-amerikanischer Filmemacher. Er ist aus dem Jahr 2006, obwohl er in Deutschland erst 2009 ins Kino kam, 2007 übrigens zur Berlinale lief und aber sehr unter Radar insgesamt lief. Wir haben mal ins Boxoffice geguckt, da taucht er gar nicht auf. Also er muss eigentlich gar nicht wahrgenommen worden sein. Zumindestens. Und das ist sehr schade, weil das ist ein Film mit echt tollen Kinobildern. Werden wir später nochmal drauf zurückkommen. Und er ist auch auf Letterboxd nur mit so 150.000 Views gelistet. Letterboxd ist, für die, die es nicht wissen, so eine Internetplattform, wo sich so Menschen, die Filme lieben und viele Filme gucken, austauschen können. Man kann da die Filme einloggen, die man geguckt hat, eine kleine Rezension hinterlassen und so weiter. Und Filme mit 150.000 Zuschauern weltweit sind jetzt nicht so schlecht. Also man kann nicht sagen, das ist jetzt Rare Material, das gibt es ja auch. Aber es ist schon relativ wenig.
Also ich habe von dem Film noch nie was gehört vorher. Hm. Wenn ich The Fall höre, dann denke ich bestimmt an andere Dinge und nicht an den Film.
Die Serie mit mit Gillian Anderson wahrscheinlich.
Genau, ja.
Auf Netflix.
Ja.
okay.
Aber als du ihn mir gestern hingehalten hast, habe ich gedacht, den kenne ich überhaupt nicht, den gucken wir uns mal an, weil ich es sehr mag, so völlig unbekannte Filme mal zu gucken.
Hat es sich gelohnt oder war es jetzt ganz furchtbar?
Nee, ich fand den echt cool. Also der hat mir gefallen. Ich habe hinterher gedacht, ach, das war jetzt auch ein schönes Erlebnis, sich den anzugucken.
Doch. Genau, also der hat eine insgesamt recht gute Bewertung. Wenn man so in die Internetforen und Kritiken guckt, wird er oft mit 4,2 von 5 möglichen Punkten bewertet. Das ist sehr gut. Und dann fragt man sich ja doppelt, warum kennt den eigentlich niemand?
Ja.
Es ist auf jeden Fall nicht ein reiner Märchenfilm, das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Er bezieht sich definitiv nicht auf Grimm oder sowas. Und man könnte ja schon annehmen, dass auch der Name Tarsem Singh, der den Film gemacht hat, schon darauf hinweist, dass es da vielleicht in eine andere kulturelle Richtung geht. Aber auch da werden wir erst später drüber sprechen. Ich wollte nämlich nochmal bei Tarsem Singh bleiben. Das ist ein Filmemacher, wir haben extra nochmal nachgeguckt bei Wikipedia, der hat noch gar nicht so viele Filme gemacht, es sind nur 5 insgesamt. Und er hat auch 2015 aufgehört, weil der letzte Film, den er da gemacht hat, sehr schlecht bewertet wurde. Den kennt auch wirklich keiner, mit Ryan Reynolds. Aber er hat auch einen unglaublich bekannten Film gemacht, nämlich Spieglein, Spieglein. Eine
genau.
Schneewittchen-Verfilmung.
Ja.
Die hat er nämlich nach The Fall gemacht.
Die lustigerweise, glaube ich, direkt im gleichen Jahr kam wie der Film mit Kristen Stewart. Also zumindest habe ich so im Kopf, dass sie ziemlich nah aneinander veröffentlicht wurden. Und man dann so ein bisschen sich dachte, will man jetzt eher die düstere Schneewittchen-Verfilmung oder die bunte?
Das stimmt.
Lustige.
Welche magst du denn lieber?
Also ich habe Spieglein, Spieglein gesehen, ist schon lange her, aber ich weiß, dass ich die sehr mochte.
Also ich bin ein sehr großer Fan von Spieglein, Spieglein.
Ja.
Ja, ich mag Julia Roberts, die böse Königin spielt, dass sie mal keine schwarzen Haare hat, sondern ihre goldenen roten Locken da so in voller Pracht auch auslebt. Und sie hat so ein schönes gelbes Kleid immer an. Und gelb ist ja, also symbolisch gesehen, die Farbe des Neides. Und ich finde, gelb wird in Filmen viel zu wenig verwendet. Es sieht nämlich unglaublich gut aus.
Ja.
Und auch diese Spiegelmomente, wo du dann diesen See auch hast, in denen sie da so, ich weiß nicht, ob du dich so erinnern kannst, aber es gibt diese riesige Spiegelfläche des spiegelglatten Sees.
Mhm. Woran ich mich erinnere, ich glaube, das war in dem Film, dass die Zwerge auf so Stelzen gelaufen sind.
Genau.
Ich. Ja, daran erinnere ich mich noch, aber an viele Details erinnere ich mich auch nicht mehr. Aber ich mochte auch zum Beispiel Lily Collins sehr gerne als Schneewittchen.
die ist wirklich ein toughes Schneewittchen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man mal so überlegt, welches ist das toughste Schneewittchen ever, würde ich sagen, sie.
Genau. Und wenn ich beide Filme, also jetzt den mit Kristen Stewart und mit ihr nebeneinander halte, würde ich mich, glaube ich, immer für den lustigeren entscheiden und nicht unbedingt für den düsteren. Deswegen würde ich sagen, Spieglein, Spieglein ist schon echt cool.
Wir hätten auch Spieglein, Spieglein besprechen können.
Ja.
Aber so ein bisschen kollidiert wäre das ja. Wir haben ja letzte Woche, also letztes Mal, besser gesagt, schon dreimal Die Schöne und das Biest miteinander verglichen. Ich hätte jetzt nicht schon wieder Lust auf, wir vergleichen mal einen Schneewittchenfilm mit einem anderen Schneewittchenfilm.
Ja.
Aber es wäre drauf hinausgelaufen, denn es läuft ja gerade eine Schneewittchenverfilmung im Kino.
Genau.
Hast du da Lust drauf, dass das Real Remake von Disney?
Von Schneewittchen? Ich weiß nicht. Also als ich gehört habe, der wird real verfilmt, habe ich jetzt nicht gedacht, oh Mann, da muss ich unbedingt rein. Würde ich jetzt wahrscheinlich einfach so nicht machen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Es ist einfach, ja, keine Ahnung. Ich habe halt einfach nur König der Löwen geguckt in meiner Kindheit, was so Disney-Filme angeht. Also da, das lockt mich irgendwie nicht hinterm Ofen vor.
Also ich weiß nicht, ich bin mit den Realverfilmungen von Disney, wir können ja gerade mal noch so einen kurzen Ausflug machen dahin, nicht so wirklich happy. Ich mag unglaublich gerne das Dschungelbuch, aber das Dschungelbuch, die Neuverfilmung weicht ja auch krass vom Original ab. Und das tut dem Film gut, meiner Meinung nach. Und dass Tiere sind, so halbwegs, komme ich irgendwie immer noch damit klar. So mit, wobei ist ja Quatsch, was ich jetzt erzähle. So, weil die anderen Tiere im König der Löwen, die mag ich ja irgendwie nicht, wenn die singen. Und bei Mowgli und Dschungelbuch, bei Blue, da geht's irgendwie. Oder die Schlange K mit Scarlett Johansons Stimme. Komisch eigentlich, warum ich das mag und das andere nicht. Aber im Großen und Ganzen sind ja die Filme eher so wirklich fast eins zu eins in die Szenen nachgedreht und bringen da wenig Neues mit rein. Also wir haben ja Schöne und das Biest auch geguckt und ich mochte den irgendwie auch, aber hat er jetzt so, wenn man sagt, wir machen den Film jetzt nochmal, gerade bei Schneewittchen, der ist ja fast 100 Jahre alt, der Film, das Original, da kann man ja auch mal sagen, wir machen den halt komplett neu. Wir machen ein komplettes Makeover und interpretieren die Geschichte einfach nach dem, was jetzt gerade auch angesagt ist, was uns bewegt, was wichtig ist und so. Aber soweit ich das mitbekommen habe, nö, ist das nicht passiert.
Ja.
Das ist nur, was man so hört, wo man dann halt sagt, naja, dann brauche ich das eigentlich auch nicht gucken.
Ja, ich weiß es auch nicht, warum jetzt irgendwie alles nochmal neu aufgewärmt werden muss, anstatt sich irgendwie Neues auszudenken. Also ich habe halt gehört, dass in diesem neuen Schneewittchen-Film es irgendwie so sein soll, dass doch ein paar Sachen an der Geschichte geändert werden, zum Beispiel sowas wie, dass Schneewittchen gegen ihren Willen geküsst wird und so. Keine Ahnung, wie sie das anders regeln. Wo ich mich halt frage, wieso nimmt man denn diese Geschichte? Man kann doch einfach sich eine neue ausdenken mit einer schon von vornherein ganz taffen Prinzessin, die eben nicht geküsst wird vom Prinzen ohne Einverständnis. Aber gut, wahrscheinlich ist es auch einfach der Name, wo sie sich erhoffen, ah, wenn das Schneewittchen draufsteht, dann kommen die Leute eher.
Ja, es geht ja immer auch um, wie kann man den Film gut verkaufen, natürlich, ja. Das steht ja immer noch dahinter. Aber mich hätte das interessiert, ne? Wie geht man, ich habe zum Beispiel auch irgend so einen deutschen Schneewittchen-Verfilmung, so eine neumodische mir angeguckt und auch geguckt, was macht denn der Film jetzt so anders oder besonders und ist das, kann man da mal dazu sagen, das ist gut, dass ihr euch diese Gedanken gemacht habt. In den deutschen Filmen ist es zum Beispiel, der Wald stirbt. Nämlich die böse Königin, die braucht den Zauber des Waldes, um ihren Schönheitsodor, ihre Cremchens oder so herzustellen, damit sie schön jung bleibt und schön. Das fand ich eine sehr nice Idee, weil ja eben der Lebenszauber des Waldes dadurch verloren gegangen ist. Und das ist ja eine sehr starke Analogie zur heutigen Zeit überhaupt. Eben auf der einen Seite diesen Schönheitswahn, auf der anderen Seite die Zerstörung der Natur.
Ja.
Insgesamt ist da jetzt aber nicht unbedingt ein besserer Film rausgekommen. Typisch, naja, deutsches Fernsehen halt. Genau, aber leider ist halt, ja, also geht gerne trotzdem ins Kino, weil ins Kino muss man unbedingt gehen. Wir verlieren gerade Zuschauer im Kino. Das wäre sehr schade, wenn das weiter anhält. In Jena sind nur noch 2 Säle im Sinister offen von ehemalig 8. Ich nehme mal an, dass das durchaus so bleibt. Mhm. Vielleicht bauen die das ja noch um zu so einem Lounge-Kino. Das würde ich auch cool finden. Aber ich glaube, dass der Bedarf an Kino in Jena eben auch geschrumpft ist. Und dass es eher so bleiben wird auf Dauer, was ich eben schade finde. Tatsächlich, wenn es so bliebe. Also deswegen kann man ruhig auch mal Schneewittchen angucken.
Ja, also ich finde, also ich glaube wenigstens dafür, dass Rachel Zegler ziemlich gut singen kann, würde sich das schon lohnen. Das müsste man ja dann im Original gucken, aber ja, weiß nicht, vielleicht sind die Songs auch gut übersetzt. Ich finde, dafür kann man schon mal gehen.
Das hat sie in West Side Story schon bewiesen, dass sie das kann. Das stimmt. Genau. Wir kommen mal zurück zu The Fall. Darum soll es ja heute gehen. Wir machen gleich erstmal eine musikalische Pause. So viel haben wir schon wieder gequatscht. Aber eine Frage hätte ich nämlich noch, gerade auch bezogen auf diese Schneewittchen-Verfilmungen, frage ich mich so insgesamt, ist das für Kinder? Also eigentlich geht ja unsere Märchenreihe darum, dass es durchaus auch Filme und Geschichten sind, die sich auch an Erwachsene richten oder vielleicht sogar vornehmlich. Und nur nebenbei an Kinder. Bei The Fall würde ich das ja unterschreiben. Oder? Wie siehst du das?
Ja, also er ist ab 12 freigegeben und ich glaube, das ist auch gut so. Also für ganz kleine Kinder ist auf jeden Fall nichts, aber ich würde auch sagen, eigentlich auch für 12-Jährige vielleicht nicht, weil ich weiß nicht. Er wird ja auch zum Ende hin sehr ernst. So krass. Also die Welt, auch diese Fantasiewelt ist jetzt nicht besonders verschnörkelt, um das Wort nochmal zu sagen. Also die ist auch sehr, auch sehr nüchtern vielleicht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt extrem bunt ist und sehr fantasievoll, sondern halt sehr realistisch irgendwie.
Aber das widerspricht sich ja nicht. Das können ja Kinder auch aushalten, oder nicht?
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie.
Aber ich finde halt so, wenn wir jetzt nochmal diese Schneewittchenfilme uns angucken, ich finde, die sind auch nicht wirklich gut für Kinder geeignet. Also auch dieser originale Disney-Trickfilm finde ich jetzt nicht unbedingt so nur für Kinder immer. Ich weiß, dass meine Tochter diesen Film liebt, ne, mit diesen kleinen Zwergen da, die da immer das niedliche kleine Lied singen, hey ho, hey ho. Und aber allein diese böse Königin, die kommt schon krass rüber manchmal, dass man auch Angst kriegen kann. Und es sind dann durchaus, ich weiß, das sind die Tiere. Ach, damn, es sind die Tiere. Jetzt, gut, damit können die Kinder natürlich was anfangen. Aber gerade bei Spieglein, Spieglein und auch bei Snow White and the Huntsman definitiv keine Kinderfilme. Die sind auch beide, glaube ich, erst ab 12.
Ja.
Und in diese Riege tut sich auch The Fall mit eingliedern, denke ich mal. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, worum es eigentlich geht. Das tun wir jetzt. Damit wir dann auch die Frage, ob der für Kinder geeignet ist oder nicht, am Ende beantworten können. Die haben wir ja gerade so ein bisschen aufgeworfen. The Fall ist, was ist das für ein Film? Es ist keine Original-Märchen-Verfilmung. Das heißt also, es ist kein originärer Stoff dahinter, sondern hier wurde sich im Endeffekt was ausgedacht, nur für den Film. Allerdings gibt es einen bulgarischen Film oder ungarischen Film, von 1981, auf den sich The Fall bezieht. Ich habe jetzt mir nicht aufgeschrieben, wie der heißt, aber das kriege ich raus. Der heißt Mein Freund, der Pirat. Ansonsten ist das ja auch nicht ein reines Märchen, sondern wir haben 2 Erzählebenen. Wir sind auf der einen Erzählebene im Los Angeles des Jahres etwa in der Stummfilmzeit, 1920 rum, vielleicht ein bisschen eher oder sowas. Und in der zweiten Ebene geht es darum, dass eine Geschichte erzählt wird. Wir sind in Los Angeles in einem Krankenhaus. Ein Stuntman hat einen Unfall gehabt während eines Filmdrehs, ist dort, kann nicht laufen, ist dort im Krankenhaus, lernt ein kleines Mädchen mit einem gebrochenen Arm kennen, das sich so ein bisschen langweilt und durch das Krankenhaus läuft und ihn dann so, weiß nicht, sich mit ihm anfreundet, warum auch immer, wissen wir nicht. Und Roy, so heißt der Patient, fängt an, diesem kleinen Mädchen, Alexandria, eine Geschichte zu erzählen. Und wir switchen immer dann zwischen den Ebenen hin und her. Und natürlich, wie sollte es anders sein, die beiden Ebenen beginnen sich zu vermischen, ein wenig zumindest. Worum geht es in der Fantasy-Geschichte? Also die Figuren aus dem Krankenhausumfeld, die tauchen immer mal wieder auf. Und es sind vor allen Dingen 6 Personen, die sich zusammentun, weil sie haben ein und dasselbe Ziel. Nämlich, sie haben einen Feind, der heißt Odius. Und den wollen sie zur Strecke bringen. Jeder hat so seinen eigenen kleinen Grund. Es ist im Grunde so ein Zwischending aus einer Abenteuerquest, weil sie sind auch an verschiedenen Orten und müssen da so kleinere oder größere Abenteuer erleben. Und am Ende ist es halt auch ein Racheplot, der ja meiner Meinung nach in Märchen nicht so viel verloren hat. Und natürlich gibt es dann noch eine Prinzessin, die, naja, mehr oder weniger gerettet werden muss oder auch nicht. Und sie hat natürlich auch ein Pendant in der echten Welt, nämlich, da ist sie die Nonne des Krankenhauses, Schwester Evelyn. Aber es gibt ja auch noch eine Schauspielerin, so eine glamouröse Dame, aber die hat eigentlich nur so einen kleinen Nebenauftritt. Mhm. Das ist die Ex-Freundin von Roy, die Hauptdarstellerin in dem Film, wo er Stunt-Double ist, für den Hauptdarsteller. Und der Hauptdarsteller heißt Sinclair und ist natürlich, wir spoilern jetzt ganz fies, weil Odius, der geheimnisvolle Odius, natürlich erst am Ende des Films auftaucht. Er ist es.
Ja.
Der Mann, für den Roy als Stunt-Double eintreten muss.
Ja.
Das ist so im Groben und Ganzen aber die Geschichte, oder?
Ja.
Würdest du noch was ergänzen? Das ist ein relativ kleines Gerüst.
Nee.
Genau, daran sieht man auch, dass es vor allen Dingen die kleinen Szenen sind, auf die es dann ankommt im Laufe der Geschichte. Und ich habe mir hier noch aufgeschrieben, eben das Thema Quest, ja, für Fantasy ist das ja irgendwie ziemlich typisch. Ne? Wenn wir an Herr der Ringe denken zum Beispiel, der kleine Hobbit geht los und muss mit seinen Gefährten Abenteuer bestehen und am Ende den Ring in den Vulkan werfen. Das ist ja so eine typische Fantasy-Quest, das gibt es hier auch.
Ja,
ne, weil wir
nur, dass man hier den Odius töten will und nicht den Ring ins Feuer. Ja.
Ja, wobei, da ist ja auch am Ende, stirbt ja durch die Vernichtung des Rings auch der, wie heißt er, Sauron, der Oberbösewicht im Grunde.
Ja, okay, also, okay, dann will man immer das Böse besiegen am Ende der Quest.
Wobei man halt bei Odius immer nicht so richtig weiß, was das Böse ist. Also, da hat ja jeder so seine kleine Privatfehde.
Ja.
Warum zieht Roy nochmal los?
Weil sein Zwillingsbruder getötet wird. Nee, entführt wird. Sein Zwillingsbruder wird entführt und dann kriegt er aber raus, dass er getötet wurde. Und dann sind er auf Rache.
Aber Roy ist ja natürlich nicht Roy in einem Fantasy-Erzählstrang,
ja, genau.
Sondern er ist der maskierte Bandit.
Ja.
Ja. Oder blaue Bandit wird er auch nochmal genannt.
Hier steht Schwarzer, wie auch immer.
Das habe ich mich ja auch gefragt. Ich habe mich ja am Anfang auch gefragt, ob diese Figuren dann unterschiedliche Farben haben, damit man sie so ein bisschen auch unterscheiden kann. Und irgendwann hat er dann aber so ein blaues Hemd an und hat sich dann der blaue Bandit genannt. Und ich habe irgendwie nicht verstanden,
warum. Ja, und auch, glaube ich, mal rot zwischendurch. Also es war ein bisschen verwirrend auch ein bisschen.
Ach, und ich kann hier heute nicht stillsitzen, wie ihr wahrscheinlich hören könnt. Egal. Wir wollen ja über die Details halt später noch ein bisschen sprechen. Aber die Frage ist ja so, ist halt so eine Geschichte und dann ist es ja nicht die einzige Geschichte, die es gibt, wo mit so 2 verschiedenen Erzählebenen gespielt wird. Ist das wirklich ein Märchen? Und ich würde mal anfangen mit der Frage, ist die Realitätsebene, ich mache Gänsefüßchen in die Luft, wirklich eine Realitätsebene, wenn sie von uns aus gesehen vor 100 Jahren spielt? Und auch in einer Stadt, die wir gar nicht kennen, wo wir gar nicht überprüfen können, aus zweierlei Gründen. Einmal wegen der Geografie und einmal, weil es vor 100 Jahren spielt, ob es da wirklich so gewesen ist, hat ja schon irgendwie auch einen fiktiven Charakter definitiv. Es ist ja auch ein bisschen wie ein Märchen erzählt, denn im Endeffekt ist das kleine Mädchen ja diejenige, die Roy rettet. Er ist nämlich auch vor allen Dingen psychisch krank, das können wir verraten,
lebensmüde.
Und will, ja, und ja. will nicht mehr wirklich leben. Denn der Film startet ja auch mit der Szene, wo er als Stuntman mit einem Pferd zusammen von der Brücke stürzt.
Ja. Und er, ja genau.
Das ist ja auch schon fast, ja, ist ja fast auch schon was, sowas wie ein versuchter Selbstmord. Und er versucht es ja im Laufe des Films auch noch ein zweites Mal.
Mhm.
Ja. Also es ist auch eine Rettungsgeschichte, kann man schon durchaus auch, ja, mit märchenhaften Zügen kann man schon, kann man mit Augenzwinkern
ja,
schon
sagen.
Ja,
aber ich finde dieses Krankenhaus mit der, ich glaube, ist diese Orangenplantage daneben? also da ist so eine Orangenplantage daneben.
Ja, das ist, wo das Mädchen Alexandria eben mit ihrer Familie vor allen Dingen arbeitet. Das ist das Job ihrer Familie.
Genau.
Sie sind alles Orangenpflücker.
Aber ist es, also ja, es ist irgendwie, also am Anfang gibt es eine Einblendung, es würde in Los Angeles spielen, long, long time ago, aber ob es wirklich da spielt, das ist schon recht, weiß man irgendwie gar nicht, weil da ist ein Krankenhaus, dann gibt es plötzlich eine Orangenplantage, dann ist da jemand, der Eis bringt, also es ist irgendwie tatsächlich so ein bisschen auch für mich so ein bisschen aus der Welt gefallen, ein Ort, der anscheinend Los Angeles sein soll, aber irgendwie mir ein bisschen komisch vorkommt.
Der Mann, der immer den Eisblock bringt.
Genau.
Das war noch das Zeitalter vom Kühlschrank, ja. Aber das stimmt, das ist schon ein bisschen weird in dem Film.
Ja.
Aber das bringt mich zu der Frage nochmal, was macht denn ein Märchenfilm zu einem Märchenfilm? Also wenn da jetzt Grimms Märchen drüber steht, würden wir ja sofort sagen, klar. Ne?
Mhm.
Aber das ist ja jetzt ein Film, der sich jetzt nicht auf irgendwelche alten Märchen beruft oder sowas. Aber ich würde schon sagen, da sind Märchenelemente drin. Das ist kein reines Märchen vielleicht, aber da ist sehr viel Märchenhaftes drin. Und das ist ja nicht nur, weil es eben in der Fantasy-Ebene diese Geschichte erzählt wird. Und wir sehen ja auch diese unglaublich tollen, fantastischen Orte, wo die Geschichte spielt, die tollen Kostüme und so. Da steckt ja alles drin. Aber es ist ja vor allen Dingen eben auch ein eben auf der Ebene, auf der zweiten oder erste Ebene, wenn man sie so nennen will, der Los Angeles-Ebene, wird ja auch gespielt mit der Geschichte, die erzählt wird, der Film, der gedreht wird, die unglaublich leuchtenden Orangen, die man da sieht, dieser Eisblock, der darum getragen wird. Also das sind ja auch Elemente drin, die irgendwie aus einer anderen Welt zu kommen scheinen.
Mhm.
Und es ist ja, das Märchen ist immer so ein bisschen so eine Anderswelt, ne?
Also für mich waren es tatsächlich die Kostüme, die sehr märchenhaft waren, jetzt in der fiktiven Welt, in der Los Angeles Welt sind die eigentlich ziemlich normal, aber ich muss halt immer an diesen Mantel denken, den Charles Darwin heißt er da, anhat und da sozusagen, dass er dann selbst aussieht wie ein Schmetterling. Das fand ich so lustig, weil die da durch die Wüste laufen und er hat so einen dicken Mantel an. Also es war irgendwie ziemlich witzig. Oder ich habe regelmäßig, als ich den Film geguckt habe, also das heißt regelmäßig, aber es gibt halt zwei Figuren, die oberkörperfrei die ganze Zeit rumlaufen. Da habe ich auch gedacht, ja, die haben da auch keine T-Shirts in dieser Welt. So, also ja, also für mich hat es sehr an den Kostümen gehangen, die es so ein bisschen märchenhaft gemacht haben, weil die manchmal so ein bisschen verrückt und außergewöhnlich aussahen.
Ja, ja. Wir gehen da noch mal ein bisschen näher drauf ein, würde ich sagen, oder? Aber Franzi, ist Märchen ja oder nein für dich?
Ja, schon, ja. Also ich habe kurz gedacht, vielleicht machen Märchen bei mir auch, also Märchenverfilmungen, auch aus, dass irgendwie irgendwo Tiere rumhüpfen, die auch eine größere Rolle haben. Also hier gab es zum Beispiel Pferde, aber damit
ein
sind
Äffchen.
Halt nur...
Es
stimmt,
gab
es
Äffchen.
Gab ein Äffchen.
Ja.
Ja, dann ist es ein Märchen. Auf jeden Fall. Ah, das Äffchen habe ich schon ganz vergessen. Ja, ja, ja.
Es konnte aber nicht sprechen.
Nee. Nur mit Charles Darwin, der hat ihn verstanden.
Der hat sowieso alles verstanden.
Ja.
Das ist Tarsalong, wie heißt, sorry, da komme ich nicht drauf, aber Harry Potter kann das doch. Parseltongue. Jetzt hab ich's. Das war ein Zungenverdreher. Heißt das nicht so?
Ja.
Dass er die Sprache der Tiere versteht?
Parsel heißt
Parseltongue.
Also genau. Die Schlangen versteht er ja.
Genau. So ähnlich ist das hier. Das ist ja auf jeden Fall ein Fantasy-Motiv. Wir haben es wieder.
Stimmt.
Und du hast vorhin noch gesagt, das will ich jetzt vor der Pause nochmal, wichtig nochmal fragen. Du hast mir verraten, dass es dich so ein bisschen erinnert. Bei mir ist das ja so Pans Labyrinth, nur nicht ganz so düster. In Pans Labyrinth haben wir halt auch die reale Gänsefüßchenwelt, die spielt zu Zeiten vom Spanischen Bürgerkrieg, eine ähnliche Zeit wie hier, so um 1930 rum. Und wir haben ein kleines Mädchen, was so unglaublich düstere Geschichten erfährt, so in einer Fantasy-Welt. Das verwischt sich dann auch so, ist aber viel albtraumhafter als The Fall. Du hast mir verraten, dich hat der Film an König von Narnia erinnert. Mhm. Und warum? Also hast du so eine Idee, warum das so sein könnte?
Also ich glaube auf jeden Fall wegen dem kleinen Mädchen, weil ich die so unglaublich süß fand. Und die hat mich total an die Lucy erinnert, ja. Aber eigentlich ja auch, da gibt es ja auch eine reale und eine Fantasiewelt. Mhm. Da gibt es dann natürlich mehr sprechende Tiere und so. Aber ich glaube, in erster Linie war es das Mädchen, die mich an die kleine Lucy erinnert hat.
Der Unterschied ist hier vielleicht, ne, dass sie ja durch diesen geheimnisvollen Schrank in die Welt von Narnia geraten.
Ja.
Also da hat man ja das Gefühl, das ist wirklich eine Parallelwelt.
Ja.
Und hier ist es ja ganz eindeutig, die beiden liegen im Krankenhaus in dem Patientenbett und Roy erzählt Alexandria eine Geschichte und wir sehen diese Geschichte quasi in Bildern vor uns, bleibt aber immer auch irgendwie in so einer Geschichtenebene.
Mhm.
Wir machen mal eine kleine Pause. Da sind wir wieder bei unserem heutigen Film The Fall. Wir haben gerade überlegt, womit wir den irgendwie assoziativ verknüpfen könnten, mit welchen anderen Filmen. Mir ist noch einer eingefallen, Franzi. Der heißt 3000 Years of Longing. Kennst du den?
Ich habe schon mal davon gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Nee.
Das ist Tilda Swinton in der Hauptrolle, findet in Istanbul auf einem Markt, so einem Straßenmarkt, so einem Antiquitätenmarkt, Aladins Wunderlampe und reibt in ihrem Hotelzimmer daran und dann taucht der blaue Djinn auf.
Mhm.
Idris Elba spielt ihn und erzählt Tilda Swinton ganz tolle Geschichten, so im Stil von Tausend und einer Nacht. Mhm. Es geht um Liebe vor allen Dingen da in dem Film, weil Tilda Swinton dem Djinn erzählt, sie hat keine Wünsche und der Djinn aber glaubt, sie hat einen, den kennt sie noch nicht und der hat was mit Liebe zu tun. Und ich finde den Film ganz toll.
Klingt spannend.
Ja, den kann man sich schon angucken. Zumal ja, das ist wirklich für Erwachsene, die beiden Hauptfiguren ja in den besten Jahren sind, Best Ages sozusagen. Mhm. Und das definitiv nicht irgendwie an Kinder appelliert, sondern von vornherein ein Märchen für Erwachsene sein möchte und ganz berührend und bezaubernd ist und tolle Bilder hat.
Mhm.
Kann man schön weggucken. Ist auch so einer, der so ein bisschen unter Radar lief. Was ist los mit den Leuten, dass sie nicht in Märchenfilme ins Kino gehen?
Ich weiß es nicht.
Okay. Ja, wir haben ja schon irgendwie so ein bisschen darüber geredet, dass das Fantastische in The Fall vor allen Dingen über die Requisite und die Kostüme kommt. Tassim Singh ist ja wirklich an 20 verschiedene Drehorte gereist. Und ich finde ja vor allen Dingen, dass das schon ein bisschen was Orientalisches an sich hat. Auch so was Indisches ein bisschen.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Wir haben ja nicht nur die eine Figur, der The Indian auch heißt, von einem indischen Schauspieler auch gemimt wird. Wir haben ja auch noch den Mystiker, der keinen anderen Namen hat. Der erinnert mich mit diesen Dreadlocks auch sehr an diese Heiligen in Indien, die es da so gibt.
Ich glaube,
Brahmanen oder wie die heißen.
Die stehen doch auch in einer Szene, ich weiß nicht, ob es der Taj Mahal ist, aber sah so ein bisschen so aus, vor so einem Gebäude. Ja.
Diese Schlösser, ne, die Gebäude vor allen Dingen.
Ja.
Die sind definitiv in, was von mir aus Persien, Indien oder sowas aufgenommen, Marokko vielleicht noch, oder?
Ja.
Aber die anderen Figuren, also Luigi ist ja eindeutig europäisch konnotiert, Roy selber ja auch, der ja den, ich weiß nicht, den Masked Bandit spielt. Dann haben wir Charles Darwin, der ist ja im Original gebürtiger Brite gewesen.
Ja, ich finde, der sah auch britisch aus.
Genau, wen haben wir denn noch vergessen? Wir haben noch den Schwarzen, der heißt Otta Benga, der Eismann im Original.
Genau, der nie ein T-Shirt trägt.
Den haben wir auch noch. Also wir haben so ein bisschen Multikulti, oder? Wenn Roy aus Los Angeles kommt, dann hast du ja quasi auch irgendwie so ein bisschen von allen Kontinenten.
Na, und jemand. Dann hat man noch ein bisschen asiatisch, also ja, Indien ist ja eigentlich, ja, egal.
Ist auch asiatisch.
Ja, aber ich meine, ich glaube, bei Wikipedia steht, die Kostüme wurden von einer Japanerin gemacht.
Mhm.
Ja, da steht's. Aiko Ishioka. Wer auch immer, kenne ich nicht. Aber ich finde, das hat man auch gemerkt. Zumindest die Prinzessin hatte sehr
ostasiatische Züge.
Genau.
Mit diesem Fächer, ne, den sie so vor dem Gesicht hatte.
Und auch dieser iconic Mantel von Charles Darwin. ja, hatte auch irgendwie sowas. Also ich finde, man hat es gesehen, dass es eine Japanerin ist, die die Kostüme gemacht hat.
Hm.
Also, ja.
Na, aber was auch richtig geil aussah, das war, ich weiß überhaupt nicht, was das so irgendwie für einen Sinn hatte, aber das war dieses riesige Segel, was da so mitten in die Wüste gestanden,
ja.
Was dann unten halt so mit Kunstblut, also mit Farbe irgendwie so
ja.
aufgesogen wurde. Das sah im Film halt unglaublich schön aus. Aber was hat das da gemacht? Ich weiß nicht. Aber Märchen muss ja auch nicht irgendwie alles Sinn machen, oder?
Ja.
Was ich mich frage ist, und da kenne ich mich echt viel zu schlecht aus mit der Märchenwelt von Asien, habe ich mich gefragt, ob das halt dann auch das, was da passiert, so diesen ganzen Figuren, während die auf ihrer Quest sind, ob das dann auch Elemente sind aus asiatischen Märchen. Das kann ich nicht überprüfen, das weiß ich einfach nicht. Aber vielleicht, also sowas kann man sich ja auch mal, also es ist jetzt nicht tiefgründig oder so, ne?
Ja.
Die müssen irgendwelche Mauern überklettern und sich irgendwelchen Feinden gegenüber behaupten und dann sind sie mal eingesperrt und müssen sich wieder befreien und das geht dann immer so hin und her. Türme hochklettern, über Dächer springen. Sehr viel Stunt, wenn ich es mir recht überlege.
Ja. Naja, das kann er ja gut erzählen, weil er ist ja Profi-Stuntman.
Ah, da haben wir die Verwischung.
Ja.
Ich überlege mir gerade, war da irgendwas mit das Wasser ist alle oder träume ich das? War das in einem anderen?
Doch, die werden doch irgendwie gefangen genommen. Ah nee, es gab so eine Szene mit Alexander der Große in der Wüste und dann kommt sein Diener an und sagt, das ist das letzte Wasser im Helm und dann kippt Alexander der Große aus irgendeinem komischen Grund. Ja, genau, das ist das allerletzte Wasser, ich weiß nicht, auf der Welt oder zumindest hier in der Umgebung und er kippt es einfach aus. Das war's, ja.
Mit der Begründung, dass, damit es keinen Streit gibt, wer das Wasser bekommt.
Genau. Und wir sind alle gleich, weil ich habe ja auch kein Wasser bekommen.
Mhm.
Irgendwie so. Was?
Eigentlich hätte ich das Thema mit dem Wasser eigentlich auch schön gefunden, das weiter zu verfolgen in der Anbetracht der heutigen Zeit, ja, das so mit Natur und Klima und bla 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 bla. Aber das war nur so ein Auftakt eigentlich von 2006 war das vielleicht noch nicht so gravierend.
Mhm.
Aber es war aber schon da als Thema, dass das.
Ja, es gibt ja später dann auch noch eine andere Szene, wo es um Wasser geht und sie irgendwie in der Wüste angekettet sind und dann kommt noch mal das Eis ins Spiel und so. Also es wird später noch mal aufgegriffen. Aber es ist jetzt kein Thema.
Was ich dann aber sehr schön finde, ist, wie langsam sich dann halt die Realität in diese Ebene der Fantasy einschleicht. Da gab es Momente, ne, wo dann Roy sehr viel Morphium geschluckt hat und dann schon so ankündigt, Alexandria, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte fertig erzählen kann, ich bin ganz schön müde. Und dann aber die Geschichte erzählt und erzählt und erzählt, dabei irgendwie immer müder wird und einschläft. Und der Masked Bandit, der in der Fantasy-Welt auch einschläft und gar nicht mehr kämpfen kann um sein Überleben und so weiter.
Mhm.
Und Alexandria ist in der Krankenhausebene unglaublich verzweifelt und sagt, na, nee, du kannst jetzt nicht einschlafen, so was soll das? Na, du musst doch die anderen jetzt auch retten und Und plötzlich sieht sie sich selbst als Retterin. Darf ich das verraten?
Ja.
Und schreibt sich in die Geschichte ein. Und ich verrate einfach nicht, wie. Weil das ist so ein berührender Moment gewesen, falls jemand doch den Film angucken will, wie sie dann in der Fantasy-Ebene dann doch auftaucht. Also sie taucht dort auf.
Ja.
und wird dann aktiv quasi in die Geschichte eingreifen. Sie wird von der passiven Hörerin quasi, entwickelt sie sich zu einem aktiven Teil der Geschichte.
Ja, obwohl sie ja nicht so viel tun kann dann, weil sie da dann viel zurückgehalten wird, wenn dann später es gefährlicher wird und alle nacheinander. Aber vielleicht geht das auch nicht, weil sie halt dann in der realen Welt ja, wie sagt man, außer Gefecht gesetzt ist. Also sie hat dann einen Unfall und ist dann sozusagen bettlägerig und dann erzählt Roy die Geschichte weiter und nacheinander sterben verschiedene Figuren. Und sie sagt immer, nein, die dürfen nicht sterben, aber dadurch, dass sie eben in der realen Welt nicht fähig ist, vielleicht sich zu bewegen, kann sie dann nicht aktiv in die Geschichte eingreifen und denen sozusagen helfen dabei, dass sie nicht sterben.
Parallel stirbt ja auch im Krankenhaus tatsächlich eine Person.
Ja.
Also das heißt, auch hier vermischt sich das wieder auf beiden Ebenen.
Ja.
Ich finde das sehr schön gemacht, muss ich sagen.
Vor allem gibt es auch schon vorher so ein paar Situationen, wo dann, ich weiß nicht, ob es mehrere Teile gab, aber zumindest einmal wird sogar die vierte Wand durchbrochen. Also da guckt dann Roy in der Fantasy-Geschichte in die Kamera und fragt dann, kannst du eigentlich lesen? Und dann wird wieder zurückgeswitcht in die reale Welt sozusagen, weil er die reale Alexandria fragt, ob sie eigentlich lesen kann. Also es kommt auch schon zwischendrin drin vor, dass so sozusagen die Ebene dann gewechselt wird.
Genau.
Ja.
Ich habe nicht viel zu ergänzen, außer dass ich es sehr schön fand. Ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben, nämlich die Weiblichkeit.
Thema, ja.
Genau. Also wir haben im Grunde Alexandria und das ist keine Frau, das ist ein Mädchen, ein Kind.
Ja.
Sie könnte auch genauso gut, finde ich, ein kleiner Junge sein. Das ist eigentlich hier jetzt nicht relevant.
Ja.
Und ansonsten haben wir die Schwester Evelyn, die ja im Endeffekt sich als Parallele zu Prinzessin entpuppt, die ja dann irgendwann auch in der Fantasy-Ebene auftaucht, die aber eigentlich auch nicht wirklich viel zu tun hat. Weder in der einen noch in der anderen Ebene.
Genau.
Und das ist sehr schade, weil sie im Grunde ja so die einzige, also es gibt noch die Mutter und die Schwester von Alexandria, die irgendwann mal zu Besuch kommen, aber das ist ja unter ferner Liefen im Grunde. Und die Ex-Freundin von Roy. Aber das ist wie Requisite eigentlich.
Also es gibt keine erwachsene keine Frau, die länger zum Beispiel hätte ich gedacht, ich hätte es cool gefunden, wenn eine von den fünf Personen, die diese Quest erledigen, vielleicht irgendeine coole Frau gewesen wäre, die vielleicht einfach auch Rache nehmen will, weil die eben alle Rache nehmen wollen, aber naja, die dann vielleicht einfach mitgekommen wäre, aber
also auf jeden Fall voll. Also ja, heutzutage würde man das definitiv machen. Mindestens eine, wenn nicht sogar zwei von den sechsen wären auf jeden Fall Frauen,
ja,
gehe ich von aus. Wenn nicht sogar die Hälfte mittlerweile. Also da hat sich doch ein bisschen was gewandelt. Und dass sie, letztendlich könnte man aber sagen, schon im Grunde gut erzählt ist, dass nicht das Endziel ist, die Prinzessin wirklich zu retten. Also das kann ich ja hier schon mal vorwegnehmen.
Ja, genau.
Es verwischt sich so ein bisschen in der Geschichte, es wird ein bisschen aufgelöst und anders gehandhabt. Sie hat schon auch einen eigenen Willen, diese Frau.
Ja.
Das ist schon irgendwie auch immer noch so ganz nett erzählt, würde ich mal behaupten.
Naja, also zum Beispiel sowas, es steht jetzt nicht im Vordergrund, dass er jetzt die Prinzessin entführt und ja, die eine Beziehung führen,
ja,
weil darum geht es nicht.
Oder dass nur
es
die ewige nicht, Liebe sie
genau, es geht löst. Nicht um die, die Liebesbeziehung von dem Bandit und der Prinzessin. Das ist eben nicht die Hauptbeziehung, die erzählt werden soll, sondern eben die zwischen Roy und Alexandria.
Wobei, ich überlege gerade noch mal so, es gibt ja diese Märchenmotive, dass halt entweder er oder sie, das gibt es auf jeden Fall für beide Charaktere, interessanterweise losziehen müssen, um ihre große Liebe zu retten. Also das sind vielleicht nicht so die bekannteren Geschichten, aber die schöne Vasilisa ist jetzt ein russisches Märchen, was mir da einfällt, ist schon so, dass sie ich glaube, sie ist eine Unke, ein verzaubertes Mädchen. Mhm. Und der Ivan, der findet sie als Unke und ist halt gar nicht begeistert und so. Und dann, ne, die Froschverwandelgeschichte kennt man ja, so und so weiter. Und dann, da er sie ablehnt, bleibt sie aber nicht bei ihm als schöne Vasilissa, sondern geht zurück zum, das ist ja gar nicht eine sie, aber ist ja egal, geht sie zurück zum Zauberer und er muss dann auf die Quest gehen, um sie zu retten. Das gibt es aber auch umgedreht, also dass Frauen das machen. Mhm. Und vielleicht kommen wir ja im Lauf unserer Filmreihe dann nochmal drauf. Es gibt nicht so viele davon, glaube ich, von solchen Geschichten. Mhm. Ja, aber da geht es irgendwie halt immer um die Liebe auch, ne? Die Errettung der Liebe, das Erkennen des Schönen im Anderen und so. Mhm. Hatten wir ja letzte Woche auch schon mal, in der letzten Sendung auch schon mal. Aber das ist hier auf jeden Fall, weiß nicht, führt das hier ein bisschen in die falsche Richtung, wenn wir das uns näher betrachten würden, sondern im Fokus ist eigentlich was ganz anderes.
Ja.
Und da zum letzten kleinen Teil von unserer heutigen Flimmerstunde. Es geht immer noch um den Film The Fall. Wir haben gerade geklärt, dass es hier nicht in diesem Film um die Suche nach Liebe geht oder um das Zerstören des Bösen, sondern um etwas ganz anderes. Und das ist, glaube ich, etwas Neues, was uns dieser Film mitgibt, weil da fällt mir jetzt kein wirkliches Märchen ein, was das macht. Es geht so ein bisschen um die Suche nach Glück vielleicht. Und die findet Roy, der ja ganz deprimiert im Krankenhaus in Los Angeles liegt, weil er nicht mehr als Stuntman arbeiten kann oder vielleicht auch nicht mehr will. Und findet dieses Glück durch dieses kleine Mädchen Alexandria, durch diese kleine aufkeimende Freundschaft, die sich zwischen beiden entwickelt, indem diese Geschichte erzählt wird. Die Kraft des Erzählens.
Ja.
Oder?
Mhm. Und das ist auch das, was mir, glaube ich, am besten gefallen hat an dem Film, also diese Beziehung der beiden, die ich von Anfang an irgendwie geglaubt habe. Also ich mochte das sehr, wie die miteinander interagiert haben. Auch wenn man hinterher, wenn man dann weiß, dass er sie auch benutzt hat für seine Zwecke. Also wenn man das dann erfährt, war ich dann irgendwie nicht so böse auf ihn, wie man vielleicht sein müsste, weil man sich denkt, der hat ein kleines Mädchen ausgenutzt. Also ich mochte das einfach gerne, wie die beiden miteinander umgegangen sind.
Also ich glaube, er hat ja, also halbherzig zumindest ab und zu mal versucht, sie auch von sich zu schieben, weil er ja eben keine Kraft für sie hatte, weil er so ein bisschen lebensmüde war und sie vielleicht nicht verletzen wollte auch. So, er hatte ja ein großes Herz trotz allem für sie und mochte es irgendwie auch, ne, wenn sie zu ihm kam.
Also es gab viele schöne Momente, aber einer war, wo sie ihm ein Bild gemalt hat mit diesem Banditen drauf und er dann fragt, ja, wer ist denn das? Ja, das ist der Bandit, das bist du. Und er dann so einen Satz sagt, sowas wie, das behalte ich jetzt für immer und ewig. Und ach, das fand ich einfach so unglaublich süß. Aber dieses Mädchen war auch so süß. Ich fand dieses einfach, es war einfach süß. Ich fand es toll.
Ja, da haben wir am Ende noch ein paar Märchenelemente drin, ne? Dass dieses am Ende ist alles gut. Es ist häufiger als am Ende ist alles schlecht. Das gibt es natürlich auch im Märchen. Mhm. Aber dieses, dass diese Figuren dann halt auch so herzig sind am Ende des Tages und so einander zugewandt, das ist schon irgendwie, das wärmt ja das Herzchen. Also es hinterlässt einen mit einem guten Gefühl. Und generell finde ich auch, man könnte ja diese ganze Ebene im Krankenhaus mit all den vielen Kranken und Toten und es geht uns schlecht und oder richtig scheiße oder so, deprimiert, könnte man ja auch ganz dramatisch erzählen, sodass man sich selber, wenn man den Film guckt, auch so ganz furchtbar fühlt. Und das tut der Film nicht. Und das halte ich ganz, ganz, ganz hoch, weil der ja eben immer das gibt, ne? Egal wie schlecht es dir geht, es gibt vielleicht immer den einen, der dir eine schöne Geschichte erzählt und dir wieder so ein kleines Licht in dein Herz damit zaubert oder so.
Mhm. Und ich am Ende habe ich dann gedacht, ach, jetzt geht's den beiden irgendwie gut. Und mir geht's dann auch gut. Also ich konnte damit dann gut leben, dass ich gedacht habe, jetzt geht es ihnen irgendwie besser, beiden, weil sie sich getroffen haben. Ja, es war schön.
Ach, wie herzig. Ja, und ich empfehle den Film halt auch nochmal wegen der opulenten, ganz tollen Schauwerte. Mhm. Denn das ist nicht nur gut ausgewählt, sondern der Kameramann in dem Fall hat ein unglaublich tolles Händchen für richtig, 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 richtig schöne Bilder.
Ja.
Und das ist schon dann irgendwie ein Film auch, der auf eine große Leinwand meiner Meinung gehört. Naja, da ist, glaube ich, der Zug abgefahren sozusagen.
Ja.
Der Zug, der am Anfang von The Fall zum Stehen kam, weil da einer mit dem Pferd auf den Schienen auf der Brücke stand. ja, da sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ich fand es cool, mal nur so einen Film ein bisschen in den Blick zu nehmen.
Mhm.
Aber da, das machen wir nicht in Zukunft weiter. Vielleicht irgendwann mal.
Wenn wir einen ganz besonderen finden, dann.
Jetzt ist mir eingefallen, welchen Film wir auf den Herbst schieben müssen. Nämlich Momo von Michael Ende. Mhm. Weil ich hatte mit dir schon über die unendliche Geschichte gequatscht. Aber es wird am Ende dieses Jahres eine Neuverfilmung im Kino geben von Momo.
Okay.
Ich glaube, wir verschieben das Thema nochmal.
Ja.
Aber wir widmen uns mal der ARD-Mediathek.
Ja.
Da könnt ihr auch alle reingucken, wenn ihr wollt, und dann hören, was wir so zu sagen haben über, was macht eigentlich der deutsche Märchenfilm. Und wir schauen uns dort an, den gestiefelten Kater haben wir uns ausgesucht,
mhm.
weil halt es ist eine der schöneren Verfilmungen ist, wie wir denken.
Mhm.
Und weil es einen regionalen Bezug gibt, gucken wir noch an.
Zitterinchen.
Der wurde nämlich in Domburger Schlössern gedreht.
Genau.
Und wir gucken noch Die kleine Meerjungfrau, weil der wurde in den Feengrotten in Saalfeld gedreht.
Ja, und es ist kein Grimm-Märchen.
Nee, Zitterinchen auch nicht.
Zitterinchen auch nicht, ja.
Ja.
Genau.
Also wir haben gedacht, wir gucken halt auch mal nicht nur Grimm-Märchen.
Ja.
Davon gibt es genug.
Da muss man auch mal kennt was Neues kennenlernen.
Ja. Ich muss halt dazu sagen, wir wollten ja eigentlich Märchen gucken für Erwachsene.
Ja.
Also ich finde jetzt aber schon, dass die ARD-Mediathek Märchenfilme schon familientauglich sind.
Ja, vor allem geben die sich auch wirklich Mühe, finde ich.
Ja.
Also, ja. Schon.
Es sind keine reinen Kinderfilme zumindest. Gut, dann hören wir uns wieder ungefähr in 4 Wochen. Und Franzi, schön, dass du da warst.
Gerne. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.